Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.
Am Freitag vor 43 Jahren wurde eins der größten popmusikalischen Genies ermordet. Im Streaming wird diese Geschichte nochmal neu erzählt.
John was laying straight out like that. This guy just shot John Lennon.
The alleged killer is Mark David Chapman. David Chapman is a photographer from Hawaii.
Was it a conspiracy?
His intention was to bring fame to himself.
Was religion a motive?
And he said, my name is Mark David Chapman. You'll remember my name.
John Lennon, Murder Without a Trial. Wir schauen uns gleich an, ob diese Doku-Serie den bekannten Fakten noch was hinzufügen kann. Herzlich willkommen zum Kompressor. Das Filmfestival Remake, Frankfurter Frauenfilmtage, startet heute in Frankfurt am Main. Zu sehen gibt es da als deutsche Kinopremiere übrigens Kelly Reicherts neuen Film Showing Up, der dieses Jahr auch in Cannes gelaufen ist.
You're Lizzie, right? I can't figure out what class this is, but I really want to join it.
Aus dem Film Showing Up. Solche prominenten Premieren sind aber eher die Ausnahme beim Remake Festival, das sich als Festival versteht, das in der Filmgeschichte forscht und dort Filme von Frauen ausgräbt, die meist nicht so bekannt und präsent sind. Was sich da finden und schauen lässt in den nächsten Tagen, das will ich jetzt von Festivalkuratorin Gabi Babitsch erfahren. Hallo.
Hallo.
Ja, Frau Babitsch, welche Werke zeigen Sie und inwiefern sind die Teil der Idee dieses Remake Festivals?
Also wir schließen Filme, zahlreiche Filme aus der Filmgeschichte und zwar aus ganz unterschiedlichen Epochen, Jahrzehnten, kurz mit ganz aktuellen. Einen haben Sie eben eingangs genannt, Showing Up. Und wir setzen uns einen thematischen Schwerpunkt und suchen dann danach Filme aus. Das tun wir in Archiven, über Empfehlungen, über Festivalreisen. Um ein Beispiel zu geben, wir beschäftigen uns dieses Mal mit dem Überthema gemeinsam Nähe, Verantwortung und Solidarität mit anderen und haben uns eben angeschaut, wie machen beispielsweise indigene Filmemacherinnen aus Kanada, aus Australien in den 70er Jahren Filme zu diesem Thema behandeln, Community-Widerstandsstrategien, Heilungsaspekte, wenn es um sozusagen Schädigungen durch die Kolonisierung geht, wie taucht das in Filmen auf oder wie hat die zweite Frauenbewegung und die feministische Filmarbeit in der BRD das Thema Zusammensein und Gemeinsamsein behandelt.
Aha. Ist natürlich ein weites Feld und da müssen bestimmte Namen dann natürlich auch genannt werden. Es gibt eine Werkschau zum Beispiel zu Edith Marcello. Was ist das für eine Filmemacherin und wieso ist sie besonders spannend?
Edith Marcello ist eine Frankfurter Dokumentaristin, Drehbuchschreiberin und Produzentin, Jahrgang 1937. Wir haben von ihr in Vergangenheit schon Filme gezeigt und gemerkt, dass wir mehr erfahren wollen über sie. Sie ist relativ unbekannt, hat aber ab den späten 60ern sehr, sehr viel fürs öffentlich-rechtliche Fernsehen in Deutschland, Reportagen, Dokumentationen gedreht, dann aber auch mit sozialen Bewegungen gemeinsam Filme produziert, die dann zur politischen Bewusstseinsbildung oder Popularisierung beispielsweise von Arbeitskämpfen eingesetzt wurden. Sie hatte auch ein Kollektiv, das Mai-Film-Kollektiv hier in Frankfurt mitgegründet, das diese Filme vertrieben hat.
Mhm. Und was ist zum Beispiel Ihr bester Film, damit man so eine Idee bekommt?
Edith Marcellos bekanntester Film trägt den Titel Ihr Kampf ist unser Kampf, Pierburg. Das ist ein Film über einen wilden Streik in einem Autozulieferbetrieb 1973, der vor allem von Frauen, migrantischen Frauen geführt wurde. Deutsche Kolleginnen hatten sich damals solidarisiert und es war ein ganz bekannter Fall in diesem Streikwellejahr 1973. Und dieser Film ist gemeinsam mit der Streikbelegschaft entstanden und wird gerade in den letzten Jahren vermehrt wieder rezipiert, auch von Historikerinnen eben, die sich beispielsweise interessieren für diese Streikwelle.
Mhm. Sie sind, damit Sie solche Perlen sozusagen finden, in den Archiven unterwegs. Welchem Zustand sind die Filme? Das ist ja schließlich noch Analogfilm auf der Rolle.
Teilweise, es gibt natürlich auch schon Digitalisierungsmaßnahmen, Restaurierungsmaßnahmen, die wir auch selber teilweise uns da auch beteiligen und Filme restaurieren mit Fachpersonen. Aber über den Kamm scheren kann ich das in der Antwort gar nicht. Also es ist teilweise sehr, sehr schwierig, an Kopien zu kommen. Es wird immer schwieriger, weil Analogkopien keine neuen gezogen werden. Das heißt, das ist ein immenser Aufwand, den wir betreiben. Aber es betrifft manchmal auch ganz aktuelle Filme, an die wir gar nicht mehr leicht kommen, weil zum Beispiel Streamingdienste, solche globalen Player als Produzenten wirken von Filmen und dann gar kein Interesse haben, dass die noch in Kinos mit Live-Publikum gezeigt werden, sondern das große Geschäft natürlich über Streaming machen.
Mhm. Da steckt also viel Arbeit dahinter. Ich meine aber auch, wie Sie sozusagen die Highlights finden. Also ist es einfach filmhistorischer Sachverstand oder wie finden Sie Ihre Highlights?
Das sind ganz unterschiedliche Wege. Manchmal einfach Entdeckungen auch auf anderen Festivals, ein Text, den wir lesen, eine Referenz, ein Filmtitel, der irgendwo fällt oder über persönliche Beziehungen zur Filmemacherin, von denen wir womöglich mal erst ganz wenig wissen, aber dann anfangen zu forschen. Wenn wir über das Thema gemeinsam sprechen, dann war ein aktueller brasilianischer Film sehr ausschlaggebend für mich, den ich gesehen habe auf der Berlinale letztes Jahr, ist jetzt schon fast 2 Jahre her. Der Film trägt den Titel Dry Ground Burning, ist von einem Regieduo und mit Laiendarstellerinnen gedreht in einer Favela von Brasilia mit schwarzen Frauen, die sich eben kollektiv zusammentun und Widerstand leisten gegen das Bolsonaro-Regime. Der Film changiert zwischen Fiktion und dokumentarischen Film und hat mich sehr, sehr beeindruckt, weil er im Prinzip thematisiert, wie man in sehr schweren Zeiten und auch Situationen und Lebensbedingungen solidarisch handeln kann und auch muss.
Das Festival Remake Frankfurter Frauenfilmtage. 60 Filme aus über 100 Jahren Filmgeschichte. Einige Highlights haben wir jetzt besprochen. Läuft noch bis Sonntag. Das war die Kuratorin Gabi Babic. Ich bedanke mich.
Danke auch.
2023 war ein halbes Jahrhundert nach der Auflösung der Band mal wieder ein Beatles-Jahr sozusagen. Erst die allerletzte Single mit Hilfe von KI auf den Markt gekommen und hat dann gleich die Charts gestürmt. Und jetzt pünktlich zu John Lennons 43. Todestag erscheint eine neue Dokumentation bei Apple TV Plus, die sich mit seiner Ermordung beschäftigt. Lennon wurde 1980 vor seiner Wohnung im legendären Dakota Building am Central Park in New York von einem selbsternannten Fan erschossen. John Lennon, Murder Without a Trial, hat 3 Teile. Musikjournalistin und Beatles-Anhängerin Jenny Zirker hat sie gesehen. Hallo.
Hallo.
Ja, Jenny, der Mörder von John Lennon, Mark David Chapman, sitzt noch immer im Gefängnis. Man weiß auch schon doch sehr viel über diesen Mord. Also kann diese Doku überhaupt da was noch hinzufügen oder aufdecken?
Also nicht wirklich. Man weiß tatsächlich schon viel. Also wer hat es wo, wie getan? Wer ist dieser Chapman? Woher kommt er? Darüber gibt es Filme und Bücher massenweise. Es gibt auch schon lange Verschwörungstheorien über Motiv und Tathergang. Was die Doku aber tatsächlich jetzt macht, ist eine quasi sekundengenaue zeitliche Abfolge des Abends. Und dafür hat man gefühlt jeden ausgegraben, der sich an dem Abend, also 8. Dezember 1980, im und um das Dakota-Building befunden hat. Also Taxifahrer, Security Guard, den Portier, der übrigens auch tatsächlich Lennons letzte Worte mitbekommen hat. I'm shot, nämlich. Also wenig überraschend. Die Polizisten, die ihn ins Krankenhaus gefahren haben, die Krankenschwester, Ärzte. Dann später in den weiteren Folgen lernt man Menschen kennen, die den Fall bearbeitet haben. Psychologen, die sich mit Chapman beschäftigt haben. Seinen Anwalt, Staatsanwalt, auch Lennons letzten Produzenten, mit dem er befreundet war. Also eine Riesenriege von Leuten. Und das finde ich auch interessant, es wird viel mit vielen Originalbildern und Tönen ziemlich genau rekapituliert, wie und vor allem wie schnell diese Info über das Attentat damals weitergegeben wurde. Da war nämlich mehr oder weniger zufällig ein Journalist auch vor Ort. Das Dakota Building war ja damals Tag und Nacht von Menschen, also Beatles-Fans belagert. Und wir können ja mal einen, wie ich finde, sehr anrührenden Ausschnitt hören, in dem Lennons Tod erst in den Nachrichten verkündet wird. Und dann kommt diese Erzählerstimme der Serie, die gehört übrigens Kiefer Sutherland. Und gleich danach hört man auch eine Fanreaktion, die ich sehr gut verstehen kann. Wir können ja mal reinhören.
Within minutes, hundreds and then thousands gather outside the Dakota building.
Everybody move back, get off the street.
Get off the street.
He's not dead. They're just saying that.
You know, the doctor just announced it?
Yes, but I don't care. They're just saying that to get people to leave. He's not dead. John Lennon can't be dead.
Dann kommen wir mächtig drin.
Dramatisch. Ja. Genau.
Lernt man auch was über den Mörder, beziehungsweise wie viel Platz bekommt er eingeräumt?
Ja, das ist bei solchen Geschichten tatsächlich immer sehr schwierig. Es gibt ja die Theorie, dass Chapmans Verhalten unter Herostratismus beziehungsweise Herostratentum fiel. Das ist so eine Art starke negative Geltungssucht, die Täter dazu bringt, Kulturgüter und im schlimmsten Fall eben auch berühmte Menschen zu zerstören, um selbst berühmt zu werden. Und nicht nur darum, ist das ambivalent, darüber zu berichten. Und der Staatsanwalt, der für die Doku nochmal befragt wurde, der sagt auch ganz klar, dass er absichtlich den Namen nicht erwähnen, sondern nur von dem Angeklagten sprechen wird. Also man thematisiert zu Recht so ein bisschen noch, dass man ihn nicht terrorisieren will. Aber ohne ihn geht es eben auch nicht. Und ja, es gibt schon sehr viele Theorien dazu, ob Chapman nun in Gänsefüßchen verrückt war oder nicht. Darüber berichtet die Serie auch. Eigentlich geht es ja auch schon im Titel darum, Murder without a trial, denn dass es kein Trial, also kein Prozess gab. Das lag daran, dass sich Chapman damals kurz, wirklich Minuten vor Prozessbeginn, plötzlich schuldig bekannte und sagte, Gott sei ihm erschienen und hätte ihm geraten, sich zu stellen. Darum wurde das abgeblasen und er ins Gefängnis gesteckt. Alle paar Jahre versucht er ja auch, sich begnadigen zu lassen. Und Yoko Ono lehnt das immer wieder ab und sagt, nein, sie fühlt sich noch bedroht. Das kann man so machen in den USA als Leidtragende. Die Serie spielt auch ein bisschen mit dieser Theorie, dass er unter Hypnose stand und vom CIA durch ein Programm brainwashed, also gehirngewaschen wurde. Das sind aber auch alles keine neuen Erkenntnisse. Wir können ja auch mal reinhören, was er damals kurz nach der Verhaftung sagte. Also das ist schon so eine gruselige Theorie mit John Lennon, war ja so ein oberflächlicher Typ und hat nur so getan, als wäre er bei uns. Eigentlich hat er viel Geld. Also das ist so seine Aussage, also Chapmans Aussage. Mhm. Und ich mache hier mal eine Triggerwarnung für Beatles-Fans. Das ist nämlich echt nicht schön, was der Mörder dann sagt. Wir können ja mal seine eigene Herleitung trotzdem anhören.
Ja.
Here's what I say about John Lennon. All you need is love. Have you ever heard that? Well, this is what I say to that. All you need is love and $250 million. He was the biggest, phoniest bastard that ever lived. I wasn't about to let the world endure 10 more years of his menagerie of bullshit.
Ja, das ist ziemlich ekelhaft, ne?
Ja, ziemlich eklig. Und er sagt, also damals ist er noch ganz, ganz klar, irgendwie hat er das Richtige gemacht, ja.
Wie ist diese Dokuserie jetzt gemacht? Was ist das für ein Format?
Ja, das ist ein ziemlich typisches, ziemlich reißerisches, mit eben solcher Musik unterlegtes amerikanisches True-Crime-Ding, haben wir ja gerade auch so ein bisschen schon gehört. Also hier würde man das noch anders, sachlicher und weniger sensationalistisch machen und das wäre besser, finde ich. Aber so sind diese Formate alle. Und diese Serie wurde auch mit unfassbaren Superlativen schon beworben, also Lennons verstörenden letzten Wort, ne, und schockierende Details über den Mord und so weiter. Aber wie gesagt, das ist alles interessant. Ich finde aber, dass weder die späten psychischen Beurteilungen wirklich tief gehen. Also da werden dennoch auch von ganz aktuellen PsychiaterInnen solche vagen Begriffe wie verrückt benutzt, was ja nun wirklich kein medizinischer Terminus technicus ist. Es geht dann immer darum, ob er legally insane ist und darum auf Unzurechnungsfähigkeit hätte plädieren und anstatt ins Gefängnis in eine psychiatrische Klinik gehört hätte. Aber das geht alles nicht wirklich in die Tiefe. Eben so ein klassisches True Crime, das ist ja üblicherweise recht oberflächlich.
Also Fazit wäre jetzt, was für Beatles-Fans oder kann man sich schenken?
Ja, da es uns ja zuhauf gibt, könnte man ruhig sagen, nur für Beatles-Fans und es würden immer noch genug Leute reingucken, genau. Aber ja, was ich tatsächlich abgesehen von der etwas flachen Psychomörder-Erzählung ganz gut fand, ist, dass man in authentischen Originalbildern sieht, wie damals die Nachrichtenübermittlung ablief. Also diese Medienbeobachtung in den USA 1980, 81, das finde ich hochspannend. Auch wie die Menschen sich verhielten, wenn sie sensibel sein wollten, wie die Polizisten sich verhielten, das kenne ich dann größtenteils nur aus so fiktionalen Formaten wie Starsky und Hutch oder so. Und das ist schon echt interessant, sich das anzugucken. Ich kann mir Chapmans Motiv immer noch nicht erklären. Er wurde übrigens sogar im Jahr 2000 auch nochmal in die Larry King Talkshow geschaltet. Das kommt in der Serie nicht vor, aber das weiß ich natürlich. Da bleibt er auch sehr enigmatisch, unberührt, ohne aber psychopathisch zu wirken. Also da steht meiner Ansicht nach immer noch ein richtig gutes, umfassendes Gutachten aus. Aber auf jeden Fall zeigt die Serie dieses unfassbare Trauma, das Lennons Familie, aber dann ja auch die ganze Welt durch diesen Mord erlitt. Und das schaue ich mir als Beatles-Fan natürlich sehr empathisch und auch sehr traurig an.
Ja, kann ich mir vorstellen. Wenn man das aushält, John Lennon, Murder Without a Trial, ab morgen dann auf Apple TV Plus zu sehen und Jenny Zücker sagt, ja, kann man sich schon anschauen und sei es auch nur aus zeithistorischen Gründen. Ich bedanke mich.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Alexandra Nestmann.
Etwas früher als geplant hat Rockstar Games den ersten Trailer für Grand Theft Auto 6 veröffentlicht. Grund, er war kurz zuvor geleakt worden. GTA 6 soll 2025 rauskommen. Eigentlich war die Fortsetzung des Gangster-Epos schon für kommendes Jahr erwartet worden. Mit Lucia hat das Spiel dann erstmals eine weibliche Protagonistin. Der 1,5 Minuten lange Clip zeigt eine fiktive Version der US-Metropole Miami in Florida mit einer Landschaft, die den Everglades gleicht. Krokodile im Stadtgebiet, volle Strände und auf den Straßen zahlreiche Charaktere. Der 2013 veröffentlichte Vorgänger von GTA 6 gilt als das finanziell erfolgreichste Unterhaltungsprodukt aller Zeiten. Die Schriftstellerin Monika Pfundmeier hat gesetzliche Regeln für Entwicklung, Sicherheit und Einsatz von künstlicher Intelligenz gefordert. Anlass ist der für morgen geplante Abschluss der Verhandlungen über den Artificial Intelligence Act auf EU-Ebene. Derzeit ringen das Europäische Parlament, die EU-Kommission und die Mitgliedstaaten um die finale Fassung des Gesetzespakets, die bis zum Jahresende stehen soll. Pfundmeier verwies im Deutschlandfunk Kultur auf die möglichen Gefahren beim Einsatz von KI.
Das ist natürlich schön, wenn ich mir nette Bilder im Internet erstelle oder kleine Texte erstellen lasse. Nur dieses Missbrauchspotenzial, das existiert, wird ausgeblendet und die folgenden Schäden für unsere Volkswirtschaft, aber vor allem auch für eine stabile Demokratie und Gesellschaft, das geht komplett ins Hintertreffen. Und das sind genau die Kosten, die dann zu Lasten von uns allen fallen werden, wohingegen die Gewinne einfach von einigen wenigen abgegriffen werden.
Die Schriftstellerin Monika Pfundmeier. Mindestens 93 Regionen nehmen bundesweit am Förderprogramm Aller Land teil. Mit kulturellen, künstlerischen und kreativen Projekten soll das Zusammenleben in ländlichen, strukturschwachen Regionen gefördert und durch Bürgerbeteiligung die Demokratie vor Ort gestärkt werden. Die Regionen wurden durch die 13 Flächenländer ausgewählt. Sie erhalten im kommenden Jahr je 40.000 Euro für Kulturprojekte wie zum Beispiel Festivals, Bürgerräte für Kultur, regionale Kulturkonferenzen oder Kulturbüros. Das Programm gibt es seit Mai. Der Bund stellt dafür bis 2030 insgesamt 69 Millionen Euro zur Verfügung. Viele Menschen verbinden mit dem Wald vor allem Ruhe und Natur. Landwirtschaft, Industrie und Klimawandel haben den Wäldern aber zugesetzt. Jetzt wurde der Waldboden zum Boden des Jahres 2024 gewählt. So soll auf seine Bedeutung als Lebensraum und Schlüsselressource hingewiesen werden. Er sei nicht nur wichtig für Bäume, sondern auch für die Biodiversität von Lebewesen und im Kampf gegen den Klimawandel. Der Förster und Autor Peter Wohlleben forderte im Deutschlandfunk Kultur unter anderem neue Waldgesetze, um diese Ressource zu schützen.
Also im Moment darf man im Wald nicht alles, aber doch fast alles. Das neue Bundeswaldgesetz soll das ändern. Aber wie man hört, aus dem Hintergrund wird es gerade wieder durch Lobbyisten, durch Lobbyverbände aufgeweicht. Also das ist so wichtig, von daher finde ich es toll, dass Sie das heute in den Fokus stellen. Das ist eine unserer wichtigsten Ökosysteme überhaupt. Und das können wir nicht regenerieren. Ohne das können wir nicht überleben. Und deswegen sollten wir das, was wir noch haben, jetzt wirklich unbedingt bewahren.
Der Förster und Bestsellerautor Peter Wohlleben. Anlass der Wahl ist der heutige Weltbodentag.
Das Lesen der anderen.
Weidmanns Geil, Tiefseetunken, Zimmer 314, That was fun. So heißen die Geschichten in der neuen Ausgabe des Magazins Hot Topic. 13 prickelnde Fantasien, und das scheint auch nicht selbstironisch gemeint zu sein. Texte über Sex und Erotik und das in unserem bildfixierten Zeitalter, das schreit natürlich nach Aufklärung. Und die will ich von Mitherausgeberin Cynthia Cornelius bekommen. Hallo.
Hallo.
Ja, Frau Cornelius, was ist dieses Hot Topic? Ein Groschenheft oder geht es um literarische Qualität? Also in welcher Tradition sehen Sie sich?
Ja, also es ist sowohl das eine als auch das andere. Es ist ein Groschenheft mit einem literarischen Anspruch. Also findet man beides quasi.
Erotische Texte waren ja immer ein Porno-Vorläufer, kann man sagen. Ein Ersatz, als Hardcore-Content eben noch nicht überall verfügbar war. Also was kann so ein Text, ob nun literarisch oder eher groschenhaft verfasst, heute noch leisten?
Ja, ich glaube, was die Stärke von so einem Text ist, dass es sehr viele Leerstellen und Anknüpfungspunkte für die ganz eigene Fantasie noch gibt. Denn in anderen Formaten sind diese Leerstellen ja schon oft gefüllt mit anderen Bildern. Und ich glaube, so erotische Texte zu lesen, macht die Geschichte zu etwas ganz Privatem und regt die ganz eigene Vorstellungskraft an. Und wir können außerdem ja Figuren kennenlernen und uns die Figuren so richtig nach unserer eigenen Version erschaffen. Also das macht es für mich auf jeden Fall auch weniger exklusiv. Und wir können uns besser identifizieren mit den Figuren und mit der Geschichte und dem mit der Szene.
Mhm. Um es noch besser zu verstehen, was meinen Sie mit Leerstellen?
Ja, Leerstellen, was die Fantasie angeht. Also die Vorstellungskraft wird so richtig angekurbelt, weil eben nicht alles im Bild schon vorgegeben ist und Körper gezeigt werden oder bestimmte Settings.
Und da bleibt dann aber natürlich die Frage der Literatur. Also über Sex zu schreiben ist eben nicht leicht. Nicht umsonst gibt es ja diesen Bad Sex in Fiction Award, wo die schlechtesten Sexszenen der Literatur ausgezeichnet werden. Natürlich auch humorvoll. Aber wie vermeiden Sie da so eine Klischeefallen?
Ja, also es ist natürlich super herausfordernd, über Erotik und Sex zu schreiben, weil es ja vor allem auch was sehr Intimes und Persönliches ist. Und in allen erotischen Texten steckt ja auch, wie in allen anderen literarischen Texten auch, immer was von sich selbst drin. Und das macht natürlich eine Art Sichtbarkeit. Also ich glaube, dass es da gar nicht so einfach ist, sich auch von diesen gesellschaftlichen Vorstellungen und Tabus zu befreien. Und ja, das kann herausfordernd sein.
Also Sie würden sagen, okay, jeder, wie er es eben will, und Sie geben da nicht vor, meinetwegen, das funktioniert nicht, das reicht nicht für unseren literarischen Anspruch.
Naja, ich glaube, also worauf man sich vielleicht einigen kann, weil so eine Sexszene oder so ein Text ja total persönlich und individuell ist und verschiedene Zugänge bereithält, dass es auf jeden Fall einvernehmlich sein sollte. Und wenn eine Sexszenerie quasi einvernehmlich passiert, dann kann es ganz unterschiedlich sein. Dann kann es rough sein und zärtlich und ja, genau.
So dann eben auch der Text, ne? Dann schauen wir uns zwei Texte mal direkt an. White Frisbee von Indigo Bernhard erzählt von Sex mit einem Pfirsich, der auch ein Planet ist.
Diffuses Verlangen schoss durch Idas Körper. Eine Mischung aus Neugierde und Hunger und Spaß und Ungeduld. Es war natürlich etwas ungewöhnlich, dass ihr Begehren einem Planeten galt. Sie rollte sich in der süßen Flüssigkeit, lag jetzt auf dem Rücken, in ihren Händen tropfende Pulpa. Die linke Hand ging zum Mund. Die rechte verrieb die Frucht auf ihrem Bauch, ihren Brüsten, ihrer Vulva. Dabei wusste sie nicht mehr, welche Flüssigkeit woher kam. Alles war feucht, glitschig und zog Fäden vor zäher Zuckrigkeit.
Da muss man sich erstmal drauf einlassen, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Wie finden Sie den Text?
Für mich ist der Text super lustig und sehr selbstironisch, also auch sehr verspielt geschrieben und natürlich auch explizit. Und ja, ich finde, das ist so eine richtige Science-Fiction-Story, wo sich ja zwei Weltraumteams im Wettstreit befinden und dann gleichzeitig auf dem Pfirsichplaneten landen. Ja, ich mag den Text sehr, weil er sich nicht so ernst nimmt selbst, glaube ich, sprachlich. Und trotzdem hat er etwas sehr Sinnliches. Also er geht über viele Gerüche und das Fühlen der behaarten Pfirsichhaut zum Beispiel. Und ja, das spricht was total haptisch Sinnliches an.
Zweite Textprobe, In den Sonnenuntergang von Virginia Mare.
Ja. Die ganze Zeit schielte ich verstohlen zu ihr, bis sie sagte, du darfst schauen, wenn du willst. Ich mag es, wenn du mich anschaust. Also lagen wir zwischen hohen Gräsern und sahen uns gegenseitig beim Trocknen zu, während die Pferde Fliegen mit den Schweifen vertrieben. Ohne ein Wort zu sagen, kam sie mir entgegen. Ich ging schneller und sie bekam zuerst meinen Hals zu fassen und ich ihre Taille. Ihre Stirn an meine gepresst, schauten wir uns an, während ich rückwärts stolperte, bis ich den Bock, auf dem mein Sattel lag, im Rücken spürte.
Das hört sich für meinen Geschmack schon etwas konventioneller an, oder?
Ja, ich finde auch. Also es ist auf jeden Fall ein Text, der so ganz klassisch auch so ein Auszug aus einem Groschenroman sein könnte und wo es irgendwie so ein Davor gibt oder vielleicht sogar eine Fortsetzung folgt. Und ja.
Wird das noch irgendwie ironisch gebrochen?
Ich glaube, vor allem mit dem Titel, der so ein bisschen so eine romantische Vorstellung verspricht, In den Sonnenuntergang, da stellt man sich sofort vor, dass die beiden dann am Ende vielleicht romantisch in den Sonnenuntergang reiten. Und ja, ich will nicht so viel verraten, aber ich glaube, dass das auf jeden Fall auch anders kommt als erwartet.
Sollen diese Texte denn hauptsächlich Spaß machen, unterhalten oder erhoffen Sie sich jetzt persönlich auch was ja zur Debatte beizutragen, wie eben mit Sex, Sexualität in der Gesellschaft umgegangen wird, dass man sich da doch noch ein bisschen mehr öffnet?
Also ich finde auf jeden Fall, dass die Texte Spaß machen sollten, Lust machen können und natürlich ganz viele Zugänge bieten, weil es eben so unterschiedlich ist. Und ich glaube, da können wir auf jeden Fall irgendwie einen Beitrag leisten, dass einfach Vielfalt gezeigt wird, wie Sex und Erotik sein kann und dass keine Fantasie und Vorstellung irgendwie falsch ist. Aber was wirklich vor allem wichtig ist, dass es um Einvernehmlichkeit geht. Und ich glaube, unter dem Deckmantel kann man viel machen.
Und damit aber auch eine gewisse Abkehr vom rein Bildlichen des Pornografischen, von dem wir permanent umgeben sind.
Ja, genau. Also das mal wirklich auf einer Textebene zu probieren und zu schauen, was kann so ein Text, ist auf jeden Fall ja mit Hot Topics so ein Ziel. Und Trotzdem bieten wir ja auch mit den Illustrationen auch ein bisschen Bildmaterial. Also muss nicht ganz in Text funktionieren. Und wer Lust hat, kann die Illustration dann auch ein bisschen nutzen, um den Text irgendwie anders zu lesen oder so. Aber es ist nur ein Angebot und muss genau. Gar nicht.
Die Bilder, die Sie ansprechen, das sind Comics von Lina Ehrentraut und Illustrationen von Tobias König. Ja, die eigentlich ähnlich wie die Texte zum Teil punkig, queerfeministisch, aber auch zum Teil feiner, erotischer wirken. Also Schreiben über Sex, das aktuelle Magazin Hot Topic, versammelt eben diese Zeichnungen und erotische Texte. Das war mit Herausgeberin Cynthia Cornelius. Ich bedanke mich.
Ja, danke auch.
Das Unbekannte zu Internetstars werden, das ist ja heute so alltäglich geworden, dass sich eigentlich kaum jemand mehr fragt, ob der oder diejenige eigentlich zugestimmt hat. Also darf ich jemanden in der U-Bahn filmen, der stylisch oder auch scheußlich angezogen ist oder ein Pärchen, das sich innig umarmt? Nein, nur mit Erlaubnis. Jedenfalls ist das in Deutschland geltende Rechtslage, um die sich aber auf TikTok, Insta oder Snapchat einfach niemand schert. Die Folgen für uns alle sind erheblich, wie Journalist und Autor Vincent Fürst recherchiert hat. Hallo Vincent.
Hallo.
Ja, du bist durch ein Instagram-Video auf das Problem heimliches Filmen aufmerksam geworden. Da ist ein junger Mann, Lennart, zu sehen, der auf dem Fensterbrett seiner Wohnung sitzt und raucht. Das klingt ja erstmal unproblematisch. Also was ist dann passiert?
Ich sah dieses Video und ja, ich sah diesen netten jungen Mann im ersten, zweiten Stock rauchen und es war klar, dass dieses Video heimlich gefilmt wurde von der gegenüberliegenden Straßenseite aus einem Café. Und der Uploader war ein Musiker, der hat seinen neuen Song unter das Video gelegt und nochmal extra in die Überschrift gepackt, hey Leute, übrigens, in ein paar Tagen kommt mein neuer Song raus. Also es war ganz klar, dass hier heimlich gefilmt wurde mit einem Werbehintergrund. Und ich bin gleich in die Kommentare gegangen und war überrascht, dass die meisten Kommentare mit teilweise bis zu 20.000 Likes sehr kritisch waren und empört. Von wegen, wie kann es eigentlich sein, dass man heutzutage nicht mal mehr in seinem Fenster sitzen kann, ohne heimlich gefilmt zu werden? Und das hat mich so berührt und das hat mit mir resoniert, weil ich mir dachte, ja, das kann ja eigentlich wirklich nicht sein. Also habe ich einen Anwalt zu Rate gezogen, habe mir eine Einschätzung geben lassen.
Obwohl du diesen Mann gar nicht kennst.
Obwohl ich diesen Mann, also es geht noch weiter. Ich habe diesen Anwalt gefragt und der sagte, hey, das Video, das ist rechtswidrig und der Betroffene hätte theoretisch Anspruch auf Schadensersatz. Und dann habe ich tatsächlich 2 Tage lang recherchiert, wo dieses Video gefilmt wurde und habe dann letztendlich den Gefilmten getroffen, um ihm Bescheid zu sagen.
Und wie hat Lennart darauf reagiert? Weil es ist ja schon komisch, wenn plötzlich ein Fremder vor der Tür steht.
Also ich glaube, ich war wahrscheinlich aufgeregter als er. Er war total gelassen, weil er wusste längst von dem Video. Tatsächlich ist es so, dass Familienmitglieder, Cousine, Bekannte, Freundin, Ex-Freundin ihm schon längst Bescheid gesagt haben, weil gefühlt alle in Berlin dieses Video gesehen haben. Und tatsächlich ist es auch so, dass alle Menschen, denen ich das Video gezeigt habe oder davon erzählt habe, die kannten das bereits. Und das ist so das Gruselige an einem viralen Video. Und wie er reagiert hat, hat er mir im Interview verraten.
Was ich halt komisch finde, ist, dass mir nicht angezeigt wurde, warum das, wenn es mir niemand geschickt hätte, ich wäre halt immer noch unwissentlich, dann hätte ich es erst gewusst, wie du es mir halt so gezeigt hättest, ja. Also meine erste Reaktion war, ayo, what the fuck? Also das habe ich dann wirklich so ausgesprochen und dann, wie ich drüber nachgedacht habe, wusste ich, was ich darauf antworten soll, deswegen habe ich meiner Cousine einfach, ayo, what the fuck, zurückgeschrieben. Ja.
Nun ist das Netz ja voll von Videos von Menschen in Alltagssituationen, die ohne Einverständnis gefilmt werden, so wie bei Lennart auch. Oft ist das, ja, man sagt so schön, Beifang, ohne dass es jetzt auch ein größeres Problem wäre oder später daraus entsteht. Aber bei manchen eben doch. Also wie groß ist der Trend, dass heimlich und unfreiwillig da virale Hits erzeugt werden?
Also es ist nun mal so, dass Content Creator extrem viel Content in der Öffentlichkeit sammeln. Zum Beispiel bei Tanztrends, die an einem Bahnhof stattfinden oder in Metrostationen. Und da laufen selbstverständlich Menschen durchs Bild. Und es ist so, dass viele dieser Creator, diese Menschen, die dazu Beute werden, die werden nicht verpixelt, die werden darüber hinaus in Szene gesetzt. Und mit kleinen Animationen und mit Zoom-Ins auf die Gesichter wird sogar darauf hingewiesen, dass es hier eine Interaktion gab, dass da jemand steht, dass jemand vorbeikommt. Und ich unterstelle da vielen Creatoren, dass die extra Interaktionen mit diesen Passantinnen und Passanten provozieren, um Aufmerksamkeit zu bekommen.
Am besten hofft man noch auf Ausraster, ja, also damit man schön viel Emotion noch drin hat. Dann wird nachträglich natürlich massenhaft kommentiert und die Gefilmten mitunter ja sogar in einen ganz anderen Kontext eingebettet. Ich denke, das haben wir alle schon mal gesehen im Netz. Die Frage ist natürlich, will man das und lehnt man das vielleicht sogar ab? Also da in dem Bereich wird es richtig kriminell, oder?
Ich habe ein Video gefunden von einem eher kleinen Kanal, das heißt Love at Every Age. Und da hat eine Person im Italienurlaub Pärchen gefilmt auf der Straße. Ein junges Pärchen, das sich auf so einer Parkbank küsst, heimlich von hinten gefilmt. Ein älteres Pärchen im Restaurant, die unterm Tisch Händchen halten. Und tatsächlich auch eine Mutter oder eine Frau, die mit einem Kind tanzt. Und der Top-Kommentar unter diesem Video lautete Jesus loves you. Und jetzt stell dir einfach mal vor, du bist im Urlaub, du teilst mit deiner Partnerin oder deinem Partner einen intimen, schönen Moment und am Nebentisch sitzt so ein niederträchtiger Creator, filmt euch heimlich, lädt das dann später hoch, das sehen 6 Millionen Menschen unter dem Hashtag Love is Love und Happy Moment und dann bekommt man obendrauf noch so einen bescheuerten Jesus-Kommentar mit 2000 Likes und das Ganze ist auch noch rechtswidrig, weil man zumindest in Deutschland nicht heimlich Einzelpersonen filmen kann.
Hm. Und dann kann man sich vielleicht rechtlich wehren, schaltet einen Anwalt ein und so weiter. Und selbst wenn man erwirkt, dass das Video gelöscht wird, ist aber damit nicht so viel gewonnen, ne? weil es ja schließlich viral gegangen ist und damit ist die Sache in der Welt. Das ist natürlich deprimierend. Andererseits muss man ja auch sagen, im öffentlichen Raum zu filmen und zu fotografieren ist ja generell erlaubt. Also wenn man sich an gewisse Regeln hält, gerade für Journalisten ist das Recht auch enorm wichtig, also um Vorfälle dokumentieren zu können, ja, um Gewalt zu dokumentieren, meinetwegen, wenn die Polizei auf Demos den Knüppel schwingt und so weiter. Und auch als Künstler sollte man ja, naja, mit unzensierten Bildern von der Straße arbeiten dürfen, oder?
Selbstverständlich. Ich glaube auch, dass man mit Verboten hier nicht weit kommt. Man kann und muss aber unterscheiden zwischen Bildern mit einem gewissen Anspruch, ja, sei das jetzt aktivistisch oder ästhetisch, subversiv, künstlerisch, und der gedankenlosen Massenverwertung und der aggressiven Aneignung von Bildern anderer. Und ich finde es nachvollziehbar, wenn sich jemand dagegen wehrt, ein Werbeaccessoire in einem Video von einem Content-Creator zu werden, der diese Reichweite nutzt, um mehr Kohle für Motivations-Coaching-Seminare zu verlangen. Und ich finde es prinzipiell sehr bedenklich und fragwürdig, wenn jede zufällige Schönheit im öffentlichen Raum, wie sie sich jetzt bei Lennart zeigt, der in seinem Fenster eine Zigarette raucht, ja, oder einem Pärchen, das sich auf einer Parkbank küsst, wenn diese Schönheit durch eine Handykamera zu visuellem Kapital gemacht wird.
Meinst du denn jetzt nach dieser Recherche, dass sich die Leute sogar aus Sorge, eben Content zu werden, ja, weil sich das immer mehr verbreitet, in der Öffentlichkeit anders verhalten? Also hat dieser Trend diese Folge?
Ich glaube, wer sich heute im öffentlichen Raum besonders szenisch verhält, sprich Filmlife auf egal welche Art, ja, besonders gut oder besonders schlecht angezogen, der oder die kann damit rechnen, gefilmt zu werden. Und ich glaube auch, dass dadurch ein Gefühl des Beobachtetwerdens entsteht und eigentlich noch viel interessanter in Konsequenz auch die Bewusstwerdung des eigenen Bildes. Und das hat Lennart ganz schön im Interview mit mir auf den Punkt gebracht.
Natürlich, man denkt das aber auch, aber man nimmt auf einmal sich selber auch so ein bisschen anders wahr. Einem wird auf einmal auch sehr bewusst, wie man jetzt gerade vielleicht wirkt, obwohl man sich darüber gar nicht gerade Gedanken machen möchte. Keine Ahnung, es macht halt psychisch was komisch mit einem, weil man auch so ein bisschen dann aus seinem Aussehen runter reduziert wird und auf einmal man das Gefühl hat, dass nur noch so ist, wie die Leute einen wahrnehmen. Und man möchte eigentlich für andere Sachen geschätzt werden. Und man möchte sich auch nicht so viel Gedanken machen, wie man ausschaut. Ja. Vor allem, wenn man aus seinem Fenster chillt und man dann nicht gefilmt werden möchte.
Und das hat sicherlich Auswirkungen auf den öffentlichen Raum. Wenn jetzt ein Straßenmusiker ein schönes Liedchen spielt, würde ich mir zweimal überlegen, dazu zu tanzen, weil ich davon ausgehen kann, es gibt Menschen, die das filmen und später hochladen. Das Gleiche gilt dann eben, wie in dem vorher genannten Beispiel, jetzt für ein Pärchen, das sich schön auf einer Parkbank küsst oder im Park Händchen hält, ja, die können auch theoretisch damit rechnen, dass da jemand drauf hält.
Also eigentlich fesseln wir uns selber, ja? Wir beschränken unsere eigenen Möglichkeiten.
Ja, also die doppelte Tragik des Problems ist die, dass es einerseits ein Gefühl dieses Beobachtetwerdens gibt, dass man sich des eigenen Bildes bewusst wird und für alle die Content produzieren, besteht der andauernde Impuls, alles was Schönes gleich festzuhalten und das ist doppelt tragisch.
Ungefragtes Filmen von Menschen in der Öffentlichkeit über die fatalen Folgen dieses Social-Media-Trends hat uns Journalist und Autor Vincent Först informiert. Ich bedanke mich.
Danke für die Einladung.
Gehört im Kompressor.